uns wieder was miteinander zu tun. Und mein Bild war, für so eine existenzielle Geschichte braucht es zuallererst mal einen Herzschlag. Und dann ist das Wasser total wichtig. Also bitte ich euch, das Wasser zu machen. Indem ihr rauscht. Strengt euch nicht sehr an, lasst es einfach rauschen. So, wunderbar.
Petra Kopf und Professor Dr. Nils Jent kamen über die Marie-Gabriele Massa, die vor 2 Jahren bei uns ja diese Clown-Performance und den Vortrag zu ihrer Spiritualität des Clown-Seins gehalten hat. Und ihr habt euch kennengelernt bei Tagungen über Jahre immer wieder hier in Lindau in der Gegend, wo die psychologische Fachtagung jährlich stattfindet. Und sie hat euch oder dich erstmal sehr empfohlen zu dem Thema, was ist uns heilig, und dann eben gesagt, erzählt von eurer Beziehung, dass ihr euch vor 5 Jahren auf eben so einer Tagung kennengelernt habt. Und dann habe ich angerufen oder geschrieben erstmal, dann haben wir telefoniert und dann kam es eben zu dem, dass, wie wir das jetzt gemacht haben mit dem Film, erst gezeigt, 2/3 von uns haben den ja gesehen und die anderen, würde ich sagen, haben über euch im Heft gelesen, sodass ich jetzt nicht mehr viel sage und euch gleich das Wort gebe.
Ich stehe deswegen auf, um so ein paar Worte vorauszuschicken. Wir haben einen ziemlich weite Anfahrt gehabt, vor allem war es ganz horrormäßig, als wir heute Morgen aus dem Fenster rausgeguckt haben. Ich habe ja, wie Nils immer so schön sagt, ein ausgeprägtes Katastrophenbewusstsein. Das heißt, ich gucke raus und sage, oh Gott, wir sind eingeschneit. Und so war es aber auch. Also es war wirklich nicht aus der Tür zu kommen. Das Auto stand in der Garage. In St. Gallen stand der Schnee so hoch wie noch in diesem Jahr noch nie. Und 3 Meter hoch. Und ich war erstmal, ich habe schon Sommerreifen drauf, also wir mussten einen Räumdienst organisieren und ich habe schon Angst gehabt, wir schaffen das gar nicht, aber es hat alles wunderbar geklappt und der hat mich beruhigt und das war also. Und von daher möchte ich einfach im Voraus schicken, es war ein sehr anstrengender Tag für uns. Und wir waren auch deswegen nicht beim Abendessen dabei, weil wir uns ein bisschen zurückziehen mussten, um so ein bisschen runterzufahren, um nochmal alles durchzugehen. Und unser Vortrag gestaltet sich dialogisch, weil Nils ist ja blind, der kann also nicht so schön irgendwo reingucken und sich Stichworte abgucken. Und wir haben das natürlich auch gemeinsam schon lang erarbeitet und miteinander besprochen. Trotzdem ist es dialogische Form, immer was Dynamisches. Da kann einfach was passieren, was unvorhergesehen ist. Der führt mich manchmal auf Pfade, wo ich nicht drauf vorbereitet bin. Und dann komme ich manchmal ins Schleudern. Ne? Also sag doch mal was.
Also
Sie hören ja, ich bin etwas schwer verständlich. Und gerade wie es Petra eben gemacht hat, sie muss mich übersetzen.
Also Petra ist sehr cool und hat mehr Rollen, die sie bedienen muss.
Also Petra ist ein Chamäleon, sie hat mehrere Rollen, die sie bedienen muss.
Einerseits ist sie eine Sportpartnerin heute Abend.
Was bin ich? Dein
Sportpartner.
Ach, wenn er anfängt Englisch, dann macht mein Hirn nimmer mehr. Okay, also Hauptsache, Sie haben es verstanden. Bei mir geht es wie mit dem Computer, ich habe so Sprachpakete. Ja? Und wenn jetzt was nicht kompatibel ist, dann kommt dieser Computer total durcheinander und spuckt irgendwas Komisches aus. Also okay, weiter.
Ja.
Ja, übersetzen eben, genau. Ja, ja, eben, kann ja vorkommen. Also ich habe dich chauffiert, ich assistiere dich und ich übersetze dich und wir referieren zusammen. Also es ist ein bisschen, ja, viel, sehr vielfältig und immer wieder, jetzt setze ich mich mal, damit wir auf einer Ebene sind. Also deswegen, weil wir schon mal in einem Vortrag angesprochen wurde, warum ich denn so viel rede. Und dann habe ich gesagt, ja, ich muss ihn übersetzen. Und zwischen Nils und mir ist es auch so ausgemacht, dass manches ich sage, weil das Sprechen ihn sehr anstrengt. Das ist also ein richtiger Kraftakt für ihn. Und es ist nicht so, dass ich ihm immer alle, obwohl er ist selbstbewusst genug, irgendwann zu sagen, hey, jetzt bin ich dran. Also wenn ich da irgendwie übers Ziel schieße, hoffe ich doch.
Darf ich mal was sagen?
Darf ich auch mal was sagen, sagt er dann. Also es ist so abgesprochen mit uns, dass wir halt so dialogisch vorgehen, aber wenn es dann eine längere Passage wird, ich das dann auch übernehme. Kann ich anfangen?
Ja. Los.
Ja, okay. Lass los. Im Miteinander stark, der Weg zur Inklusion, das ist unser Thema heute. Und dazu, also wir freuen uns natürlich sehr, hier zu sein und über unser Lieblingsthema, das Miteinander, sprechen zu können. Das hat sich einfach so im Laufe der Zeit, also wie wir zusammen sind, so ergeben, wo wir tatsächlich Gemeinsamkeiten haben, aber wo es auch ganz unterschiedlich geht. Nils ist mehr so ein Kopfmensch, also einfach auch von der Theorie, und ich komme halt mehr aus dem künstlerischen Bereich, bin vom Ursprungsberuf Schauspielerin, und das Miteinander, das ist dann mehr so mein Ding, das auch umzusetzen und mit den Leuten dann zu reden, und er hat so seine Konzepte auch im Kopf, und da haben wir uns irgendwie so eben zusammen getroffen. Und das Wort Inklusion, das möchten wir Ihnen auch gern näher erklären. Das ist für viele, haben wir heute schon am Mittagstisch erfahren, nicht gerade so geläufig. Und manche haben da vielleicht eine Vorstellung davon, die so gar nicht stimmt. Also wir möchten erklären, was genau eigentlich Inklusion bedeutet, was sie für uns bedeutet, die Inklusion, welche Erfahrungen wir damit gemacht haben in unserem Alltagsleben, also das anhand von einfach Beispielen, Situationen, denen wir begegnen und wo wir von gelungener Inklusion sprechen können und von weniger gelungener Inklusion. So. Und ja, darum geht's und was die Herausforderungen sind für ein wirklich gutes Miteinander. Das ist ja gar nicht so einfach. Wir bemühen uns ja immer, alle Menschen bemühen sich, glaube ich, so um gutes Miteinander. Und wie kann das gelingen? Da möchte man also etwas dazu sagen, weil Nils sagt immer, das Miteinander, das kann wirklich Berge versetzen. Und wer den Film heute Nachmittag gesehen hat, der weiß, was er damit meint. Ja, und da wollen wir dann auch im Anschluss mit Ihnen diskutieren oder Fragen beantworten. Und es kann sein, dass wir das eine oder andere im Vortrag noch nicht ansprechen. Und dann gibt es nachher in der Gesprächsrunde sicher Gelegenheit dazu. Sie alle kennen sicher die beiden Sprichworte, gleich und gleich gesellt sich gern und Unterschiede ziehen sich an und bei uns trifft beides zu. Ne? Wir haben Gleiches und Unterschiedliches.
Was wir unterschiedlich haben, das mag nicht augenfällig sein, was wir gemeinsam haben, das sind Sie, ich darf unsere Frau hoffentlich feststellen können.
Ja. Was wir unterschiedlich haben, werden Sie sicher alle gleich sehen, also sehen Sie sofort. Und was wir gleich haben, werden Sie im Verlauf des Referates feststellen können. Ich komme noch mal kurz auf den Film zu sprechen. Wer den heute Nachmittag gesehen hat, der weiß, dass Nils mit 18 Jahren verunfallt ist und dann nach der Reanimierung dann also praktisch durch die Reanimierung zu seiner Behinderung gekommen ist. Und ja, ich kenne Nils nur so, wie er heute vor Ihnen sitzt. Vor 5 Jahren haben wir uns ja kennengelernt bei so einer ähnlichen Tagung. Ich bin auf ihn getroffen und habe diesen Film damals zum ersten Mal gesehen und war sehr beeindruckt und habe mich aber doch so gefragt, also gerade auch so im Laufe der letzten Jahre, wo wir so zusammen sind und viel miteinander erleben, und da habe ich mir oft die Frage gestellt, ja, wen hätte ich eigentlich kennengelernt, wenn ich dich kennengelernt hätte, eben vor deinem Unfall?
Ja, Peter, ich glaube, du hättest nicht viel Freude an mir gehabt.
So, du hättest nicht viel Freude an mir gehabt. Ich war jemand, der das Leben relativ leicht nahm. Es wurde auch im Film von jemandem gesagt. Ja?
Ich war jemand, der so wie oberflächlich war.
Ich war jemand, der relativ oberflächlich war.
Der so das Leben durchschaukelte.
Der sich so durchs Leben durchschaukelte.
Und dem eigentlich alles viel zu leicht fiel.
Und dem eigentlich alles viel zu leicht fiel.
Ich sage Ihnen jetzt kurz, was ich gemacht habe für so an Hobbys und Sporttätigkeiten.
Ja, ich sage Ihnen mal, was ich so gemacht habe an Hobbys und Sporttätigkeiten.
Ja, dann sehen Sie, dass für das Wissen, für die Schule, für das Wissen, relativ wenig Platz blieb.
Daran sehen Sie, dass für die Schule, für das Wissen, für das Lernen relativ wenig Platz blieb. Ups.
Sie haben doch da?
Ja.
Okay. Also ich war begeisterter Musiker.
Ich war begeisterter Musiker.
Hab in etwa in
5 Bands gespielt innerhalb von 4 Jahren.
Machte exzessiv Sport. War tauchfanatisch. Hab Turm gesprungen, also Wasserspringen, sagen wir dem.
Turmspringen, Wasserspringen.
Machte Judo.
Auf
Kampfniveau.
Skiballett, Skiakrobatik.
Und so weiter.
Und so weiter. Also nichts ausgelassen.
Und früher
Und am Schluss fuhr ich noch Motorrad, ja.
Das waren so die Sporttätigkeiten, nicht die Musik, sondern auch aus einem Modellbau gemacht, Flugzeugmodellbau, war davon sehr fasziniert.
Ich habe Modellbau gemacht, habe Flugzeuge gebaut und war davon sehr fasziniert.
Was mich dazu brachte, Testpilot werden zu wollen.
Ja, was mich dazu brachte, Testpilot werden zu wollen.
Allerdings könnt ihr euch vorstellen, da hätte man sehr viel wissen müssen.
Allerdings, das können Sie sich vorstellen, hätte man da ziemlich viel wissen müssen.
Und ich bin mit wehenden Fahnen durch die Prüfung gefallen.
Und ich bin mit wehenden Fahnen durch die Prüfung gefallen.
Das war so
mein erstes Aha-Erlebnis.
Es geht doch nicht alles so easy.
Es geht doch nicht alles so easy.
Ja, und dann muss ich sagen, heute gut, ja, das geht heute alles nicht mehr.
Ja, und dann muss ich sagen, ja gut, das geht alles heute nicht mehr.
Ich wusste sehr schnell lernen, dass ich mein altes Leben loslassen muss.
Ich musste sehr schnell lernen, dass ich mein altes Leben loslassen muss.
Ach, die Dir war keine Möglichkeit.
Akzeptieren war keine Möglichkeit, sagst du.
Akzeptieren heißt immer einen faulen Kompromiss machen.
Akzeptieren heißt immer einen faulen Kompromiss machen.
Weil bei Akzeptieren kommt die Ja, aber.
Bei Akzeptieren kommt immer dieses Ja, aber.
Es war halt doch schön, dass ich Skifahren konnte.
Es war halt doch schön, dass ich früher Skifahren konnte.
Und heute kann ich das leider nicht mehr.
Und heute kann ich das leider nicht mehr. Also das ist Akzeptieren. Naja.
Also, damit kommt so ein leichter Defizitansatz hinüber.
Da kommt so ein leichter Defizitansatz herüber, ja.
Also ich musste einen anderen Weg gehen.
Also musste ich einen anderen Weg gehen.
Ich musste lernen, loszulassen.
Nämlich ich musste lernen, loszulassen.
Das hat mich frei gemacht.
Das hat mich frei gemacht.
Um völlig neue Wege gehen zu können. Also ich habe den Weg nach innen gemacht.
Also habe ich den Weg nach innen gemacht. Ja, das genau darüber haben wir auch gesprochen, von diesem Weg vom Außen nach innen. Bei mir war es insofern ein bisschen ähnlich. Meine Träume waren ja nach der Schule, ich will Schauspielerin werden. Das fanden meine Eltern jetzt nicht so toll. Und ich habe es aber irgendwie geschafft, auf so eine Schauspielschule zu kommen und diesen Weg zu gehen. Und habe dann ziemlich schnell festgestellt, dass wenn man Schauspielerin wird, dass man der eigene Körper ja das Instrument ist für diese Kunstausübung und dass man dann sehr angeschaut wird, also wie wirkt man im Außen. Und so war eigentlich in den Jahren für mich ganz wichtig diese Entdeckung, oh, wie wirke ich denn? Und ich bin immer mehr von meinem Innen weggekommen, weil ich wollte ja so gern so gut wirken. Und auch, was ich so gedacht habe, was die anderen von mir sich wünschen, die haben ja auch so gedacht, ach, die sieht so und so aus, da passt sie für die und die Rolle. Und dann habe ich das auch bedient, habe aber immer mehr den Weg von meinem Inneren und von dem, was ich eigentlich von diesem Beruf mir vielleicht erhofft und erwünscht habe, bin ich immer weiter weggekommen. Und habe erst sehr viel später dann gemerkt, dass mir da was fehlt und habe mit der Theaterkarriere also gebrochen und bin seither anders unterwegs. Ich bezeichne mich aber immer noch als Schauspielerin. Das ist mir ganz wichtig, nur kann man den Beruf eben auch anders ausüben. Insofern könnte ich sagen, ja, okay, ich habe auch so eine Art Weg gemacht vom Außen nach innen, aber natürlich ganz, ganz anders und lange nicht so in der Art wie du. Denn für dich, da frage ich mich, wie hast du dich mit deinem Körper auseinandergesetzt, unmittelbar nach diesem Unfall? Okay. Da gehen gerade Jalousien runter, deswegen. Das ist Geräusche. Das Das ist wie bei dir zu Hause.
Ja.
Also, mach einfach weiter, ja, sonst verlieren wir den Faden.
Und war noch so, erwachte ich 4 Wochen später aus dem Koma.
Unmittelbar nach dem Unfall erwachte ich 4 Wochen später aus dem Koma.
Und meine ganze Welt war auf den Kopf gestellt. Ich konnte meinen Körper nicht mehr spüren. Ich konnte ihn auch nicht mehr bewegen. Ich konnte nicht mehr sprechen. Und ich konnte nicht mehr sehen. Und du fragst mich in diesem Moment, ja, was ist das? Ist das ein Traum oder ein Albtraum oder ist das die Realität?
Ja, ich fragte mich, was ist das? Ist das ein Traum, ein Albtraum oder die Realität?
Und ich konnte keine Antwort darauf finden. Aber was mir auffiel war, dass ich ohne mein Körperspiel einen freien Geist hatte. Das war so ein unglaubliches Erlebnis. Und eine wahnsinnige Versuchung. Aber gleichzeitig wusste ich, wenn ich das lebe, dann ist mein Leben bedroht. Es war klar, dass ich wieder inkommen kann, so mit meinem Außen, mit meiner Umwelt kommen muss, um überhaupt lebensfähig zu bleiben.
Ja, es war klar, dass ich wieder in Kommunikation treten muss mit meiner Außenwelt, um wieder lebensfähig zu werden. Ja, genau. Ich wusste allerdings den Weg nicht.
Und ich musste mich damit abfinden, dass es möglich wäre, dass ich nie den Weg herausfinden könnte. Weil niemand von außen konnte erkennen, dass ich eigentlich voll da bin.
Also von deinem Gehirn her, ja, von deinem Denken. Nils, wir haben neulich zusammen ein Interview, also es kam jemand, der dich interviewt hat, ich war dabei, und du hast der Frau erzählt, dass sich der Sinn von etwas, also der Sinn deines Lebens oder so, wie du gelebt hast, immer erst im Rückblick erschließt. Also, und das fand ich spannend, weil ich darüber manchmal auch schon nachgedacht habe, dass ich im Nachhinein, also manchmal weiß man gar nicht, warum man jetzt gerade was tut. Man kommt einem manchmal alles so blöd vor, weil man muss irgendwas machen. Oder es kommt eine Situation in dein Leben und du weißt gar nicht, ja, jetzt muss ich da halt durch oder ich muss. Und erst im Nachhinein erschließt sich für einen der Sinn, warum es so oder so kommen musste. Also für mich kann ich das sehr gut sagen. Meine ganze Laufbahn hat mich eigentlich dahin gebracht, wo ich heute stehe. Und ich bin dankbar und finde jetzt nichts unnütz, dass ich irgendwas Unnützes getan hätte im Leben. Und das fand ich irgendwie ein schöner Satz von dir. Habe mich aber dann gefragt oder frag dich jetzt auch, wie du den Sinn den Sinn finden konntest in deiner Behinderung und in diesem wahnsinnig anstrengenden Weg, den du seither ja gegangen bist.
Ich möchte Ihnen zwei Schlüsselerfahrungen dazu erzählen.
Die eine war die Erkenntnis,
dass keiner der mich behandelnden Ärzte verstand. Warum mein Herz nach rund 8 Minuten Verschnaufspause?
Wieder zu schlagen begann. Also er hat nochmal für die, die den Film nicht gesehen haben, zwei Herzstillstände gehabt, die insgesamt rund 8 Minuten waren.
Dass sie das nicht wissen, musste es also einen Kauf geben, die weit über dem ist, was sie kein Mensch mit unserem beschränkten Verstand fassen können.
Ja. Da sie die Ärzte das sich nicht erklären konnte, musste es also eine Kraft geben, die wir mit unserem kleinen Menschenverstand nicht begreifen können.
Diese Kraft, egal wie wir sie nennen, Gott, Allah oder Buddha.
Diese Kraft, egal wie wir sie nennen, Gott, Allah oder Buddha, brachte mein Herz also wieder zum Schlagen.
Für mich war das dann die Erkenntnis.
Für mich war das dann die Erkenntnis,
dass es also einen Sinn machen musste.
Dass es also einen Sinn machen musste.
Dass
diese Kraft gerade mir
diese Aufgabe gestellt hat als behinderter Mensch.
Die Aufgabe gestellt hat als behinderter Mensch zu leben.
Und damit hatte ich auch eine Aufgabe, die zwar immer ist, im Nachhinein, als ich so oder falsch erkenne, aber ich weiß, ich habe eine Aufgabe.
Damit hatte ich eine Aufgabe, die man erst im Nachhinein erkennt als Sinn, aber ich weiß, ich habe eine Aufgabe.
Die zweite Schlüssel war
nicht. Ja, die zweite Schlüsselerlebnis, genau, ja, das kommt.
Ich hatte in der Therapiezeit die Mühe mit meinen Füßen an der zu arbeiten, weil die nicht ganz wussten, was sie mit mir anfangen sollten.
Sie haben es verstanden, ich hatte Mühe mit meinen Physiotherapeuten, weil die nicht richtig wussten, was sie mit mir anfangen sollten.
Ich muss das kurz erklären. Ich hatte den Unfall 1980. Und damals das, was ich hatte, das Locked-In-Syndrom.
Und damals gab es, also damals hatte ich das Locked-In-Syndrom. Und
das ja, damals noch sehr schlecht bis gar nicht erforscht war.
Das damals noch fast gar nicht erforscht war.
Und es gab deshalb auch keine Therapieansätze.
Und deshalb gab es keine Therapieansätze.
Also wurde ich auf Schädel-Hirntraumatik behandelt. Und das hat dann nichts gefruchtet. Ich habe zwar Probleme mit meinen Hintern, dass ich auch schön im CT.
Ich habe Probleme mit meinen Hirnzellen, das sieht man auch schön im CT.
Dass gewisse Regionen sind abgestorben. Also so sieht das wie Glasperlen.
Sieht aus wie Glasperlen, aha, okay.
Aber mein Hirn ist sonst nicht durch äußere Einflüsse verletzt.
Aber mein Hirn ist nicht, sonst nicht durch äußere Einflüsse verletzt.
Also ich bin deshalb keine Schädel-Hirntraumatik und deshalb hat auch die Therapie nicht gefruchtet.
Und deshalb hat die Therapie nicht gefruchtet, denn ich bin kein Schädel-Hirntraumatiker.
Also jetzt war die Frage, wie kommen wir aus dieser Stagnation heraus? Ich konnte nicht zu der Arbeit gehen, weil ich war der kleine, ohnmächtige Klient und Patient.
Ja, ich konnte nicht zu den Therapeuten gehen, denn ich war der kleine, ohnmächtige Patient. Sie waren die Götter in Weiß, die wussten, was zu tun war. Also wählte ich den Weg über den Chefarzt.
Und nachdem konnte ich sagen, hallo, die Therapie ist falsch.
Auch dem konnte ich nicht sagen, hallo Sie, die Therapie ist falsch.
Also brachte ich ihn das so weit, dass er die Lösung selber fand.
Also brachte ich ihn im Gespräch so weit, dass er die Lösung selber fand.
Was ich wollte, war den Mitfach und
Ja, was ich wollte, war nämlich Mitsprache und Miteinander, weil ich darin die Lösung sah.
Und der Chef hat es vom Ding gekommen, dass er seine eigene Philosophie, die jetzt erfolgsversprechend war, mitgeteilt.
Ja, der Chefarzt ist dann auch hingegangen und hat es als seine eigene Philosophie mitgeteilt und es als erfolgsversprechend also rübergebracht. Ja.
Und siehe da.
Und siehe da.
Im Miteinander fanden wir Lösungen, die uns wirklich weiterbrachten.
Und im Miteinander fanden wir wirklich Lösungen, die uns alle weiterbrachten.
Für mich war das nicht ein Siegeserlebnis.
Für mich war das nicht ein Siegeserlebnis.
Sondern es war wichtig, dass wir einfach alle gewinnen konnten.
Sondern, dass wir einfach alle gewinnen konnten.
Das hatte ein super Gefühl, weil er hatte
die Lösung. Der Arzt hatte ein super Gefühl, weil er hatte die Lösung gefunden. Ja.
Die Therapeuten hatten ein gutes Gefühl, weil es endlich weiterging.
Die Therapeuten hatten ein gutes Gefühl, weil es endlich weiterging.
Und ich hatte ein gutes Gefühl, weil ich erstmal das präsidiert hatte und zweitens, weil ich dann wirklich Fortschritte machte in der Therapie.
Und ich hatte ein gutes Gefühl, weil ich erstmal die Lösung gebracht habe und dann hatte ich wirklich Fortschritte in der Therapie. Ja.
Das war mein erstes Begegnen mit Diversity Management, also mit dem konstruktiven Umgang mit der Vielfalt und Verschiedenartigkeit von Menschen.
Ja, nicht zu lang, sonst komme ich nicht mehr mit. Das war mein erstes Erlebnis mit Diversity Management, also dem konstruktiven Umgang mit der Vielfalt zum Nutzen aller Menschen. Stimmt das?
Ja, okay.
Ja?
Das ist ja lange, bevor ich diese Begriff kennenlernte in die Wissenschaft.
Also das war lange, bevor ich diesen Begriff überhaupt kennenlernte.
Und bevor ich wusste, also diesen Begriff habe ich gewählt, das habe ich gemacht, aber ich wusste eigentlich nicht, was er da tat.
Du hast das gemacht, aber du wusstest eigentlich nicht, was du tat. Also das Diversity Management ist.
Das ist viel schwer.
Ja, das kann. Also so hast du eigentlich über deine Behinderung im Grunde zu deinem Beruf gefunden, kann man das so sagen? Oder zu deiner Berufung?
Es ist Beruf und es ist Berufung, beides.
Ja, ja, es ist Beruf und Berufung. Mhm.
Ja, genau so.
Also du hast mir, du in unserem Gespräch, in unserem Vorgespräch hier zu dem Vortrag, hast du, das fand ich ein ganz eindrückliches Bild, dass du mir erzählt hast, dass du durch diesen Unfall die soziale Leiter total runtergepurzelt bist. Das fand ich irgendwie so ein starkes Bild. Kannst du es nochmal genau erklären, was damit genau gemeint war?
Also eben, wie ich das so angetönt habe vorhin, ich war ein ganz normales Gesellschaftsmitglied.
Ich war ein ganz normales Gesellschaftsmitglied.
Vor diesem Ereignis.
Vor diesem Ereignis.
Nach diesem Ereignis, wie ich da die ganze Gesellschaft weiter runtergeputzt war, entdeckte ich, dass er gerade das die Unterschiedlichkeit gemacht zu werden.
Nach dem Ereignis, als ich die ganze soziale Leiter heruntergepurzelt war, habe ich gemerkt, dass sehr große Unterschiede gemacht werden.
Plötzlich war es nicht mehr selbstverständlich, dass man mir zuhört.
Plötzlich war es nicht mehr selbstverständlich, dass man mir zuhörte.
Auch nicht mehr, dass man mich achtete und respektierte.
Oder dass man mich achtete oder respektierte.
Und schon gar nicht, dass man mit mir zusammenarbeiten
wollte. Oder schon gar nicht, dass man mit mir zusammenarbeiten wollte. Mhm. Genau. Und das macht dich ja jetzt auch aus, dass du dafür kämpfst. Wir sind bei diesem Begriff Inklusion. Und das ist ja ein relativ neues Wort und gleichzeitig kann man eben sagen, das fand ich eben auch schon so faszinierend, dass Nils etwas, was jetzt ja so in der Presse und in der Öffentlichkeit sehr breit getreten wird und wir müssen Inklusion einfordern und so weiter Und alle sagen, oh, das ist so schwierig, ja, wie soll das gehen, das geht eigentlich überhaupt nicht und so. Und Nils hat das eingefordert, ihr habt es im Film sehr gut gesehen, er ging auf eine ganz normale Schule, er hat das einfach eingefordert. Er kann manchmal ziemlich viel einfordern, es ist manchmal sehr anstrengend mit ihm, aber gleichzeitig ist es halt, bringt es unheimlich viel in Bewegung. Also ich finde, du kannst unheimlich gut Menschen auch überzeugen, die vielleicht, könnte mir vorstellen, wenn das jetzt auch so im Film so ausgesehen hat, die Professoren und die Lehrer, die sich da im Film alle natürlich so, ach, da haben wir doch ja gesagt dazu und so, dass das doch nicht so einfach war. Denn wenn man deine Eltern hört, dann war das ja doch alles ein ganz schön harter Weg. Und da muss man Menschen auch davon überzeugen können. Und was bedeutet Inklusion? Und das finde ich jetzt was ganz Wichtiges, weil wir kennen Integration und wir kennen Inklusion. Und meistens hören wir von der Inklusion, wenn es um Menschen mit Behinderung geht. Und von der Integration hören wir meistens, wenn es um Flüchtlinge geht. Also, und ich habe neulich einen netten Artikel aus der Schweizer Zeitung, der war überschrieben mit Liebe ist Integration. Und dann hat so in mir getönt, nein, Liebe ist Inklusion. Und erklär doch mal, was genau der Unterschied ist von Inklusion und Integration.
Gut, ich versuch's.
Stellen Sie sich vor, wir haben eine Gesellschaft.
Das
nenne ich System.
Und Sie haben einen Menschen.
Und Sie haben einen Menschen.
Der außerhalb dieses ist.
Der im Moment außerhalb dieses Systems ist.
Bei der Integration.
Bei der Integration.
Muss dieser Mensch sich anpassen an das System.
Muss dieser Mensch sich anpassen an das System.
Also er gibt vieles von seinem Archetypus gibt er auf.
Also er gibt vieles von seinem Archetypus auf.
Damit er Einlass findet in dieses System.
Damit er Einlass findet in dieses System.
Das System selber ändert sich überhaupt nicht.
Das System ändert sich überhaupt nicht.
Das ist Integration.
Das ist Integration.
Bei der Inklusion, die wir uns alle wünschen.
Bei der Inklusion, die wir uns alle wünschen, jedenfalls auf jeden Fall wir zwei. Viele sagen noch, oh, ist so schwierig.
Ja? Ich hoffe, es sind auch mehr
als wir. Ja, ein bisschen mehr als wir. Okay. Haben wir wieder das System und diesen Menschen?
Und das System öffnet sich.
Und das System öffnet sich.
Und nimmt diesen Menschen auf.
Und nimmt diesen Menschen auf. So wie er ist.
Und beide gehen aufeinander zu.
Und beide gehen aufeinander zu.
Beide passen sich ein bisschen an und die ihre Eigenheit ins System rein.
Beide passen sich einander an. Also jeder verändert sich. Von beiden Seiten verändern sie sich.
Und das System wird eigentlich zu einem neuen System.
Und das System wird eigentlich zu einem neuen System. Ja, um partnerschaftlich auszudrücken. Es gibt ja auch viele Partner, die möchten ihren Mann oder ihre Frau ändern, ne, so wie sie es eigentlich haben will. Das wäre so ein bisschen, die wollen den integrieren. Und wir wünschen uns ja eigentlich immer in der Partnerschaft, ja, beide gehen aufeinander zu. Und das Dritte, was daraus entsteht, das wäre ja dann wahrscheinlich die Beziehung, kann man so sagen.
Ja, also deine und der andere muss anpassen, geht gar nicht.
Der eine will und der andere muss sich anpassen, geht gar nicht.
In einer guten Beziehung oder Partnerschaft, ist egal wie man das nennt.
In einer guten Beziehung oder Partnerschaft, egal wie man das nennt.
Ist die Partnerschaft selbst ist eine, was sieht es, was Neues, was mehr ist als beide einzelnen.
Ja, die Partnerschaft ist etwas Drittes, was Neues, was mehr ist als die beiden Einzelnen. Genau. Ja. Ja, das haben wir jetzt, guck gerade. Genau, und also wir haben immer wieder darüber gesprochen, insofern, so wie du es jetzt auch gesagt hast, ist Inklusion eigentlich eine Werthaltung. Also wir sprechen von Inklusion, von einer ganz bestimmten Werthaltung. Ja,
ich versuche es zum Wurf zurückzumachen.
Ach so, habe ich was? Habe ich dich, okay, bringst Bogen zurück, nochmal einen Schritt zurück.
Was wir heute auch beobachten ist...
Ja, genau, das ist was schon. Ja. Was wir heute beobachten?
Also in Schweiz und auch in Deutschland ganze Diskussion über Inklusion
ist... Ja, was wir heute beobachten, ob in Deutschland oder in der Schweiz, die ganze Diskussion um Inklusion...
Ist ein Trauerspiel.
Ist ein Trauerspiel.
Weil da wird immer über und für Leute oder Menschen oder Behinderte gesprochen, miteinander.
Ja, da wird immer über die behinderten Menschen oder die Ausländer gesprochen, aber nie miteinander.
Und so können wir keinen Blumentopf gewinnen. Das gibt immer Konfrontationen. Also wenn wir Vielfalt leben wollen. Dann ist Miteinander und die Inklusion absolut zentral.
Was du so schön beschrieben hast in deinem Buch Essenzen des Wahrnehmens, da gibt es so eine kleine Geschichte, die ist so wie so eine Metapher auf deine Beziehungsempfehlung sozusagen. Die gefällt mir sehr gut. Da geht es darum, wie wir lernen, vielfältig und differenziert wahrzunehmen. Das beschreibst du ziemlich eindrücklich. Und ja, ich würde gerne ein Stück daraus vorlesen.
Ich will kurz erklären, wie es dazu gekommen ist.
Wie es zu diesem Text gekommen ist. Wir hatten eine Lerngruppe an der Uni.
Und eine Kollegin von mir hat in dieser Lerngruppe mitgemacht. Und sie stereotypisierte mich andauernd. Und meinte immer zu wissen, wo es bei mir hapert. Und darauf habe ich ihr diese Metapher geschrieben.
Ich lese. Die hat zwar nichts genutzt, okay.
Aber ich finde sie trotzdem schön.
Also, wann ist ein Chamäleon echt? Aus der Sicht des Chamäleons ist es immer echt, egal welche Farbe es annimmt. Es bleibt immer das eine Chamäleon, ohne seine Identität zu verlieren. Du aber wirst das echte Chamäleon nicht erkennen können, indem du es nur in einer einzigen Umgebung beobachtend wiederum auf eine einzige Farbe zu reduzieren versuchst. Du wirst das echte Chamäleon nie erkennen können, wenn du den Weg der Reduktion auf eine Farbe wählst und auf diesem Weg hoffst, hinter sein Vergangenheit geprägtes großes Schweigen zu gelangen. Die eine Farbe, die dir wichtig zu sein scheint, wird dir sehr wohl vertraut werden. Dies aber wird dich zur Überzeugung verleiten, du würdest auch alle anderen Farben kennen. Versuchst du die Wesensart des Chamäleons auf eine einfache, dir verständliche und also für dich nicht bedrohliche Struktur zurückzuführen, bist du ihm gegenüber häufig ungerecht und missachtest sein Recht, so zu sein, wie es sich selbst versteht. Auf diese Weise geht sowohl dir als auch ihm ein euer beider Leben bereichernder Farbtupfer als Lebensqualität verloren. Das Chamäleon ist, wie es ist. Du bist auf es aufmerksam geworden und also liegt es auch in deiner Hand, ob ihr beide verlieren oder aber gewinnen werdet. Belässt du das Chamäleon in seiner Kraft, befreit davon, sich rechtfertigen oder erklären zu müssen, schaffst du die Brücke, dass es dir offen in seiner ganzen Vielfarbigkeit begegnen kann und auch dich zu erkennen vermag. Ich denke, denke, wir kennen das natürlich alle, dass wir ziemlich schnell urteilen. Also das ist ja irgendwie ist es ja auch menschlich, es ist ja auch so bequem. Und es heißt ja so schön, der erste Eindruck zählt. Ich sage immer, der letzte Eindruck zählt auch. Denn so wie sich jemand bei mir verabschiedet, so habe ich ihn dann noch in Erinnerung. Gell? Das kann man sich ja auch nachvollziehen. Aber dieses schnelle Meinen, jemand auf den ersten Blick schon irgendwo einordnen zu können, das hilft uns natürlich manchmal, sodass wir denken, da ganz bequem durchs Leben zu gehen oder uns auch schützen zu können. Aber es, wie du sagst, es zeigt nur ein ganz kleiner Farbtupfer und man erfasst nicht wirklich, wie der Mensch ist und was er eigentlich alles noch kann oder ja, seine Vielfältigkeit eben. Und so stellt sich die Frage, wie kann trotzdem ein gutes Miteinander gelingen, wenn wir Vielfalt wünschen und es doch eigentlich überhaupt nicht bequem ist. Also wie, ja, es ist so, man muss sich schon ein bisschen bemühen. Ne? Und da frage ich mich, ja, wie kann es gelingen?
Ein Teil davon haben Sie schon gehört, wie es gelingen kann.
Ein Teil davon haben Sie schon gehört, wie es gelingen kann?
Nämlich indem, dass alle davon einen Nutzen haben.
Nämlich indem, dass alle davon einen Nutzen haben?
Das heißt, wir alle was davon haben, ist halt die Chance da, dass alle oder viele mitmachen.
Ja, wenn alle davon einen Nutzen haben, ist auch die Chance da, dass viele mitmachen.
Das Zweite, was wichtig ist, ist ein Wertewandel.
Und das Zweite, was wesentlich ist, ist ein Wertewandel.
Was wir beobachten heute ist... Ich gegen dich.
Ich gegen dich.
Du gegen die anderen.
Du gegen die anderen.
Wir gegen die Welt.
Wir gegen die Welt.
Und wir gegen die Natur.
Und wir gegen die Natur.
Und so weiter.
Und so weiter.
Damit sind wir eigentlich auf dem Ast, wo wir uns selber absägen.
Und damit sind wir eigentlich auf dem Ast, wo wir uns selber absägen.
Das Zweite ist, was ich irgendwie beobachte, ein Macht-Ohnmachtsgefälle.
Das Zweite ist, was ich immer beobachte, dieses Macht-Ohnmachtsgefälle.
Also zum Beispiel Physiotherapie und...
Zum Beispiel Physiotherapie damals. Und ich damals, also Patient.
Also die Physiotherapeuten hatten die Macht, ich hatte die Ohnmacht.
Also die Physiotherapeuten hatten die Macht, ich hatte die Ohnmacht.
Und damit ist natürlich die Möglichkeit, dass man zusammen was erreicht, ist sehr klein.
Ja, und damit ist die Möglichkeit, dass man zusammen was erreicht, sehr klein.
Dann, das kennt ihr alle, ich bin der Beste.
Dann, das kennen Sie alle, ich bin der Beste.
America first.
America first, ja.
Das führt zur Abschottung.
Das führt zur Abschottung. Ähnlich wie die Schweiz ein Bünzli-Leben fristet, oder was? Inselleben, aber auch Bünzli. Entschuldigung, aber... Ein Inselleben führen, ja, okay. Mhm.
Also Abschottung, Abgrenzung.
Ja, genau. Mhm.
Also diese vier Sachen, die sind ein Hinderlich, dass wir uns im Miteinander entwickeln können. Mhm. Und deshalb ist diese Werthaltung, von der ich gesprochen habe, absolut zentral.
Ja. Deshalb ist diese, also ich habe gerade kurz meine Unterlagen geguckt, aber haben Sie es verstanden? Sag es nochmal, Entschuldigung.
Deshalb ist eine Werthaltung absolut zentral.
Deshalb ist eine Wertewandel absolut zentral. Ja. Und eben, wir haben immer wieder davon gesprochen, eben aus dieser Komfortzone rauszutreten. Ja, wir müssen aus der Komfortzone raustreten. Also was bedeutet, dass wir natürlich die Muster und Haltungen, die wir haben, immer wieder neu hinterfragen müssen und auch unsere eigene Wahrnehmung immer wieder auch nochmal hinterfragen müssen. Kannst du nochmal diese Komfortzone verlassen? Wir haben da ja mehrere Beispiele auch erlebt.
Ja. Wie ich ich nehme und dann gucke Foto ereignis, wo es halt, da war ich relativ bequem.
Ja, wie ich mich nochmal.
Vor dem Unfall.
Wie ich mich vor dem Unfall bewegt habe.
Das war, ich gesagt, ich war relativ oberflächlich.
Ich war relativ oberflächlich, wie ich schon gesagt habe. Ja.
Also ich bin schön statisch in meiner Komfortzone geblieben.
Ich bin schön statisch in meiner Komfortzone geblieben.
Das war sehr angenehm, aber es hat mich eigentlich nicht weitergebracht.
Das war sehr angenehm, aber es hat mich eigentlich nicht weitergebracht.
Nach dem Unfall musste ich häufig meine Komfortzone verlassen.
Und nach dem Unfall musste ich häufig meine Komfortzone verlassen. Ja?
Also der Druck war da.
Also der Druck war da. Also worüber wir nämlich, wenn ich sagen darf, oder unterbreche ich dich? Ja. Worüber wir manchmal, also auch gerade wenn wir so sprechen, jetzt, wie jetzt heute, so einen Vortrag halten, sind oft natürlich Menschen mit Behinderungen auch im Publikum drin. Und die kommen dann hinterher oder schreiben uns wahnsinnig lange E-Mails. Und wir merken halt immer, es ist immer so diese Haltung des Forderns da. Also es muss was geschehen, der Staat muss was ändern, das und das. Und wir und verlangen quasi von uns wie so Aktivisten, dass wir jetzt da politisch tätig werden, damit sich jetzt die Gesetze ändern. Und Nils vertritt aber da eine unbequeme Haltung, auch gegenüber Menschen mit Behinderung. Also nicht nur wir als Nichtbehinderte sollen aufeinander zugehen, die Behinderten selber müssen auch was tun. Im Film hat man das ja auch gesehen. Nils hat sich also irre angestrengt und auch selber Ideen entworfen. Also es geht nicht darum, dass man so, und das könnte ich jetzt auch sagen von Frauen, die sich in der Opferhaltung und sagen, ach, wir kriegen immer noch nicht das gleiche Geld wie die Männer, dass man immer so da sitzt und so hofft, dass sich irgendwann die Gesetze ändern. Und die Gesetze werden sich wahnsinnig lang überhaupt nicht ändern. Aber wir können uns ändern. Und das heißt, wir müssen aus unserer Komfortzone rausgehen. Wir müssen etwas tun. Wir müssen Ideen entwickeln und sie einfach umsetzen. Und nicht so lange warten, bis sich Gesetze irgendwann mal vielleicht ändern und ich dann endlich mal meinen Hintern aus dem Sessel kriege. Und so gibt es halt dann, ich will mal so ein Beispiel nennen. Das ist so ein kleines Beispiel. Da kam jemand auf uns zu, das war ein Mensch mit nur einem Arm. Und der kam so empört auf uns zu, also so, er hat meint, er findet bei uns Verständnis, dass er jetzt auf der Tagung, wo er war, also sich nicht vollständig teilhabend erlebt hat, weil er eben mit einem Arm die Unterlagen nicht so halten kann. Ja, also und warum man jetzt da nicht Mappen ausgibt, wo also irgendwie ein Riemen dran wäre, sodass er sich die umhängen könnte und so weiter. Und so darüber denken wir halt, ja okay, ich kann ja selber mir was überlegen, wie ich da, und das dann auch zeigen. Und dann kommen andere auf die Idee, ah, das ist schon eine tolle Idee. Also so machen wir es halt ganz oft, dass wir die Gesellschaft konfrontieren. Es nützt nämlich gar nichts, wenn wir jetzt, also jetzt, wo wir unter Gleichgesinnten sind, ist es ja schön, wenn man so Kopfnicken erntet und sagt, ach, das ist schön, dass sie ja, dass da gleicher Meinung sind, aber ich käme jetzt bei Menschen, die ganz anderer Meinung sind, jetzt mit Worten allein überhaupt nicht weiter, da könnte ich was erzählen, was ich will, das würde überhaupt nicht irgendwo auf fruchtbaren Boden gelangen. Was aber auf fruchtbaren Boden kommt, wenn wir aktiv werden, wenn wir etwas tun, wenn wir es vorleben. Und wenn wir halt unterwegs sind und einfach Dinge trotzdem machen, und es ist manchmal echt extrem mühsam. Wir waren zusammen in Portugal und in Mallorca und wir haben also einige Abenteuerreisen schon hinter uns und haben alles trotzdem gemacht, obwohl jeder gesagt hat, das geht gar nicht. Ja. Und dann sind wir halt übers Kopfsteinpflaster gehoppelt und dann habe ich natürlich Blicke geerntet, so manche haben gedacht, ach, die arme Frau, und manche, also so mit dem Blick, ach je, die arme Frau, und manche waren aber, was macht die mit diesem Mann, also wie kann sie ihm das zumuten, also das wäre doch jetzt im Heim viel besser aufgehoben oder so, also das sind so, durch solche Dinge muss man durch und ich denke, es bleibt aber haften, es bleibt als ein Bild haften in Menschen und in die Gesellschaft rauszugehen und es eben vorzuleben, was man, worüber man auch spricht. Das wird, glaube ich, Früchte ernten. Das war mein Einschub dazu, auch wegen dieser Komfortzone. Ne?
Ich versuche dich aufzunehmen.
Ja, ich versuche dich aufzunehmen. Was ich
bei Beruf der Wilden oft beobachten kann.
Was nochmal? Bei der Gruppe der Behinderten oft beobachten kann,
ist, dass wir immer fordern und einfordern und verlangen.
Dass wir immer fordern, einfordern und verlangen. Das ist nicht nur da so, das ist es bei vielen so.
Ja,
okay. Ja. Bei dir in deiner Gruppe, ja.
Und das Problem ist, ja, das ist schon okay, aber das heißt ja, wir wollen unsere Komfortzone bleiben und wollen von der Komfortzone noch mehr Komfortzone.
Genau. Wir wollen, das heißt nämlich, wir wollen in der Komfortzone bleiben und wollen zu unserem Komfort noch mehr Komfort haben.
Und das, also alles, was ich fordere, muss ja auch von der Gegenseite gegeben werden.
Und alles, was ich fordere, muss auch immer von der Gegenseite gegeben werden.
Also mein Vorteil wird zu Ihrem Nachteil. Und das kann nicht funktionieren. Wichtig wäre, dass Sie sagen, okay, ich habe eine Verantwortung, Ihnen meine Welt zu erklären und zu zeigen.
Wichtig wäre,
Ich habe eine Verantwortung,
Ihnen zu zeigen,
was ich brauche.
Was ich brauche.
Damit Sie mich verstehen können. Dazu möchte ich Ihnen ein Beispiel erzählen, das ich selber so erlebt habe. Ich war mal unterwegs mit einem Kollegen. Und da habe ich jemanden Gehbehinderten am Gehsteig getroffen. Und der war easy sauber, weil jemand am Arm nahm und ihn über die Straße führen wollte. Und er hatte diese hilfreiche Person wirklich erschütterlich zusammengeschissen. Ja. Wenn sowas geschieht, können Sie sich vorstellen, was Ihr Sohn ist.
Dieses helfenden Menschen.
Der wird es nie mehr tun. Und dann beim nächsten Mal, wenn wieder so eine ähnliche Situation entsteht.
Wo der Behinderte froh wäre, dass man ihm hilft, wird er die Hilfe nicht mehr bekommen.
Also, das zeigt Ihnen, wie ich in der Situation bin, habe ich eine Verantwortung, mein Gehirn das helfen will, zu sagen, okay, schau, so geht es besser.
Ja. Also ich habe eine Verantwortung, meinem Gegenüber zu zeigen, schau her, so geht es besser. Das erinnert mich so ein bisschen daran, wie wir uns kennengelernt haben. Und dann Nils hat ziemlich früh zu mir gesagt, fliegen wir zusammen nach Mallorca. Und ich habe bis zu dem Zeitpunkt noch überhaupt nicht gewusst, wie ich ihn jetzt vom Rollstuhl in ein Auto bringe und wieder zurück. Ich wusste auch nicht, wie viel Hilfe er braucht. Also ich habe einfach keine Ahnung gehabt, in welchen Bereichen er Hilfe braucht und ob ich dazu imstande wäre und geschweige denn, wie man mit einem Schwerbehinderten irgendwo hinfliegt und wie man das kann. Also ich habe aber einfach Ja gesagt, das mache ich halt oft, wenn ich begeistert bin. Also ich habe einfach Ja gesagt und wir haben, und ich habe dann am Anfang mich irrsinnig bemüht. Also ich war so wahnsinnig bemüht, ich wollte ja alles richtig machen und ich glaube, ich habe da unheimlich viel falsch gemacht. Also du bist mal so manches Mal in Schieflage geraten und es war sicher nicht so ganz einfach. Und ich habe dann gemerkt, man hat ja so eine Scheu, Fragen zu stellen. Also auch Fragen, wo man denkt, die sind total doof. Also das sind total, und zwischen uns ist es so ein geläufiger Satz, du, darf ich mal was Doofes fragen? Und, also so Fragen, wo es vielleicht darum geht, ach, das müsste ich doch eigentlich selber wissen oder erspüren, aber ich erspüre es halt nicht, ich bin so doof, ja, ich muss es jetzt einfach mal fragen. Und, oder dass ich einfach ganz lang nicht gewusst habe, ist es ihm recht, wenn ich ihm in der Öffentlichkeit das Essen gebe und so, solche Geschichten. Also es gibt ja ganz viele Dinge, die auch einen Schambereich betreffen. Und du hast mich da auch, was so technische Dinge geht, mit dem Rollstuhl handhaben und so, irgendwie total beruhigt und gesagt, mach einfach, was ich sag, also folg einfach meinen Anweisungen und vertrau mir. Und das war irgendwie im ersten Moment ganz komisch, ich soll ihm vertrauen, also wo ich gedacht habe, er wäre der Hilflose und ich bin ja die, die jetzt sieht und die aktiv sein kann. Und das stimmt halt gar nicht. Ne? Also ich war eigentlich die Hilflose, weil ich hatte mich überhaupt nicht ausgekannt. Ich wusste überhaupt nicht, wie das alles geht. Und er hat mir Schritt für Schritt genau gesagt, wie ich es machen muss und wie es für ihn richtig ist. Und dass ich mich darauf eingelassen habe, das freut mich heute noch, weil dadurch habe ich unheimlich viel gelernt. Also von daher kann man natürlich eben ganz gut auch nochmal sehen, was wir voneinander lernen, ja, wenn wir uns auf diese Ebene auch dann wirklich einlassen, dass wir sagen, ja, ich weiß es eben nicht besser und ich muss jetzt mal was Doofes fragen und dann kriege ich aber eine Antwort und die hilft mir wirklich weiter. Ja.
Und was ich auch beobachte, ist, dass wir alle, gilt auch für mich, das vermeiden, in Fettnäpfchen zu treten.
Ja, was ich auch beobachte, und das gilt auch für mich, dass wir es tunlichst vermeiden, in Fettnäpfchen zu treten. Also die Angst, ich könnte ins Fettnäpfchen treten, verhindert, dass ich irgendwas tue oder irgendwas frage.
Mhm. Aber Fettnäpfchen haben was irrsinnig Positives. Weil wo lernen wir am meisten? Nicht dort, wo uns alles gelingt und wo wir immer Erfolg haben, sondern dort, wo wir Misserfolg haben und diese bewältigen müssen.
Ja, nicht dort, wo wir Erfolg haben, wo uns alles gelingt, sondern da, wo wir Krisen bewältigen müssen.
Also haben Sie Mut, in Fettnäpfchen zu treten.
Da habe ich es auch, ja. Der Mut zu Fettnäpfchen.
Und auf der anderen Seite lassen Sie zu, dass jemand in die Fettnäpfchen tritt. Lassen Sie das zu.
Und auf der anderen Seite lassen Sie es zu, dass jemand in das Fettnäpfchen tritt. Also auch das nicht böse nehmen, wenn jemand, ja.
Sondern
an der Hand nehmen.
Wie ich das vorhin sagte, in die Frauen, in die Verantwortung aus dem Fettnäpfchen rausführen.
Ja, sondern an der Hand nehmen und im Vertrauen den anderen aus dem Fettnäpfchen herausführen. Also das ist so. Wir wollen so auch gerade so nochmal zum, ich habe ja am Anfang gesagt, wir wollen so ein paar kleine Anekdoten erzählen, die wir erlebt haben, wo wir sagen, da war Inklusion gelungen und da war Inklusion weniger gelungen, also gerade oder miteinander gelungen und da weniger gelungen, jetzt gerade, weil wir da an der Stelle sind. Und wir hatten ein ganz, darf ich es erzählen? Vom Taxifahrer.
Ja,
also wie wir nach... Ist eine gute Geschichte, ja. Wie wir nach Portugal, also das war dann unsere dritte Reise, da war ich ja dann auch schon ein bisschen geübter. Und dann habe ich, und dann wollten wir nach Portugal, hatten 2 Tage Aufenthalt in Lissabon und dann habe ich gedacht, naja, Lissabon ist schon für normale Leute anstrengend zu entdecken per Fuß und mit Rollstuhl sowieso. Und dann habe ich mir überlegt, ich gucke mal gut. Google mal, ob wir einen Taxifahrer finden, der uns durch die Stadt fährt und uns so ein bisschen was erzählt. Also eigentlich so eine Stadtrundfahrt mit Taxi, wo man auch mal so in kleine Gassen kommt. Es war sehr schwer, jemanden zu finden, der sich dafür bereit erklärt hat. Und wir hatten dann das Glück, dass jemand ein deutschsprachiger Taxifahrer gab und der gesagt hat, also er würde das machen. Ich habe ihm das auch erklärt, wie die Situation ist, dass es eben im Rollstuhl und wenn wir ab und zu mal aussteigen an irgendeinem Punkt oder so, ob er mir da auch helfen würde, und weil das halt doch immer sehr anstrengend ist, Rollstuhl rein, Rollstuhl raus, ich muss ihn immer zusammenklappen und so weiter. Ja, ja, macht er. Und der war auch irrsinnig nett, der Mann, und aber er hat nicht vollumfänglich sofort begriffen, wie die Behinderung von Nils, ich kann das ja auch nicht gleich bei der ersten Begegnung alles runter erzählen, was jetzt alles nicht geht. Also, das haben wir ja vorhin so gesagt, also eher auf das schauen, was geht, und nicht so sehr drauf gucken, was nicht geht.
Das gut zu tun. Yeah? Ich war sicher, reden Sie, ich habe Sie auch nicht auf die Nase gebunden.
Ja, ich war etwas fies, ich habe es ihm auch nicht auf die Nase gebunden. Also er hat nicht sofort begriffen, dass Nils blind ist. Und wir saßen im Taxi und sind da rumgefahren.
Noch ein Satz.
Ja, noch ein Satz, Entschuldigung.
Wissen Sie, Waffe ist es unglaublich, anschaulich, wenn man im Unglauben lässt.
Wissen Sie, manchmal ist es ein
Anschauungstableau. Also, man hat gut Anschauungsunterricht, wie Leute reagieren, die nicht wissen, was aus nichts okay ist bei mir.
Ja, genau. Wenn man schaut, dass die Leute eben nicht alles wissen, was bei mir nicht alles okay ist.
Ja. Das soziografische Studienobjekt.
Also, das soziografische Studienobjekt ist das für dich. Also, wir sind ins Taxi gestiegen, wir sind rumgefahren, der Taxifahrer war ganz stolz, die Stadt zu zeigen, und ich habe dann irgendwann gesagt, ob er vielleicht einfach ein bisschen was erzählen könnte, was wir da sehen und wo wir gerade sind, und also noch also, und habe dann eben gesagt, dass Nils blind ist und es halt schön wäre, wenn er dann noch ein bisschen mehr erzählen würde. Und dann war er so ganz, und dann hat sich das halt mit der Zeit immer mehr eröffnet, er hat dann gemerkt, oh, das ist doch ganz schön schwierig, vom Auto rein und dann wieder raus und so, und dann auch die sprachliche Geschichte. Und
Aber er hat super gemacht.
Er hat super gemacht, ja. Er war also ganz, ganz toll und hat auch Fragen gestellt. Wir haben ihm erzählt, wie so das Leben von dir ist, dein Beruf und so weiter. Und dann kamen wir so an einen Ort, wo er gesagt hat, also da gibt es ein tolles Café, da würde er uns gern mit uns gern reingehen und einen Kaffee und einen Kuchen essen, und das sei das Allerbeste. Und da organisiert er Plätze für uns. Und dann haben wir uns da reingesetzt. Alles war wunderbar. Wir bekamen unser Kuchen. Und in dem Moment, wo er gesehen hat, dass ich Nils den Kuchen füttern muss, da ging bei ihm so ein, also das war so ein Moment des Schocks, dass das jetzt auch noch kommt. Dass er in dem Moment, ich habe gemerkt, er war wie versteinert, und dann hat er gesagt, ja, er würde jetzt gern rausgehen und draußen im Auto auf uns warten. Also er wollte sich dieser Situation nicht aussetzen, dass er da dabei sitzt, während ich ihm diesen Blätterteig, der dann auch so zerbröselt war, ja, und wo ich dann so huch, 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 also wo es halt einfach war, wie es halt war. Und dann war der hinterher wahnsinnig still, und man hat halt wirklich gemerkt, da war irgendwie sowas gekippt, und es ging der eigene Film in ihm. Also sein Film, dieser Film, es könnte sein, sein Sohn sein oder er selber könnte das sein, und wie wäre es mit ihm, wenn er so, und dann ging dieser ganze Film in ihm ab. Das war aber seines, und er hat überhaupt nicht mehr realisiert, wie wir quietschvergnügt diese Stadtrundfahrt genossen haben, wie für uns war es ein super Tag. Und am Schluss, wie wir ausgestiegen sind, hat dann Nils auf die Schulter geklopft und hat gesagt, Kopf hoch, das Leben geht weiter. Woraufhin Kopf hoch, das Leben geht weiter. Und woraufhin Nils ihn angeschaut hat, ja, und für Sie auch. Und das war halt so also so eine Anekdote, wo wir halt gesehen haben, ja, wir machen uns ja unsere eigenen Filme. Ja, und das ist ja keine, also das war jetzt eher Mitleid als Mitgefühl, weil er natürlich, er hat natürlich erstmal mitgefühlt, aber dann war es plötzlich seine Geschichte. Und dann war er nur bei sich und war überhaupt nicht mehr bei uns. Ja? Und dann ging das ganze innere Drama, was man ja auch verstehen kann, also ich kann es total verstehen, aber er hat dann nicht mehr realisieren können, dass es uns eigentlich gut geht. Also, ja. Und wenn er jetzt nachgefragt hätte, dann hätte er vielleicht vom Nils die Antwort bekommen, ja, wie geht es mir jetzt nach 34 Jahren mit dieser Behinderung? Ich habe mich daran gewöhnt, es ist relativ normal, manchmal lästig, aber ja, also so, ich habe mich darauf eingestellt. Also das finde ich halt immer wieder spannend und passiert uns ja selber so oft und immer wieder. Und das ist eben das genau das, dass ich immer wieder gucken muss, ist es meine Geschichte? Ja? Bin ich jetzt nur in meinem Film und das hat mit der Person gegenüber überhaupt nichts mehr zu tun? Wo stehe ich eigentlich? Wo bin ich eigentlich?
Ich möchte einen Satz von dir aufnehmen. Lästig.
Was ist lästig? Die Behinderung ist manchmal lästig?
Das stimmt. Das wäre gelogen, sie ist nicht lästig.
Das wäre gelogen, wenn ich behaupten würde, sie wäre nicht lästig. Sie ist lästig.
Aber seien wir mal ehrlich.
Aber alle, die hier drin sitzen, haben irgendwas, wo sie sagen, boah, ist das lästig.
Also, da muss ich mir mal selbst sagen, ja, hängt es nicht auf an der Behinderung. Sondern nimm es auf, wie es ist.
Nimm es einfach, wie es ist.
Weil werden tue ich und nicht die Behinderung.
Werten tue ich und nicht die Behinderung. Die Behinderung ist einfach.
Ich sage, oh, ist das mühsam oder oh, ist das gut.
Ich sage, oh, ist das mühsam oder oh, ist das gut.
Also ich
Ich werte.
Und das, Tatsache, die ist einfach.
Und die Tatsache, die ist einfach. Ja, genau. Nils, zum Abschluss oder jetzt zum Ende hin. Finde ich es nochmal ganz, ganz wichtig, ging ein bisschen unter, was auch noch ein wichtiger, ist, was du auch im Film schon gesagt hast, das war das mit dem, dass unsere Gesellschaft viel zu sehr defizitorientiert ist und dass das, also dass wir daran nicht erkennen, wo die Stärken liegen.
Ja, den Versuch, wie ich uns sagen, ja.
Wie bitte?
Den Punkt
habe ich unterschlagen.
Also das hätte dazu gehört,
zu gegeneinander statt miteinander.
Und ich bin der Beste.
Und ich bin der Beste.
Das hätte eigentlich dazu gehört.
Ja, aber da kann ich, um es zu veranschaulichen, auch noch eine kleine Anekdote aus unserem Alltag sagen. Nils brauchte natürlich dringend, nachdem wir irgendwann auf dem Trip waren, wir müssen jetzt Reisen miteinander unternehmen, habe ich gesehen, sein Rollstuhl ist unmöglich. Es liegt also nicht nur an mir, sondern dass der Rollstuhl auch unmöglich war. Und habe zu ihm gesagt, du brauchst einen neuen Rollstuhl. Und wir sind in etlichen Rollstuhlgeschäften, in so Reha-Dinger da gewesen und haben uns beraten lassen. Da kamen immer so nette Herren im Anzug, die sich dann das Ganze begutachtet haben und die das gleiche Modell nur in neuer eben da offerieren wollten und gesagt haben, ja, er wäre also ein Passiv-Rollstuhlfahrer und deswegen müsste man den Rollstuhl eben auch so passiv wie möglich einstellen und so weiter. Und ich habe dann in Deutschland ein Geschäft gefunden, wo ich gesagt habe, lass uns doch mal da hingehen. Und das Tolle an diesem Geschäft war, dass sie Menschen im Rollstuhl und Menschen ohne Rollstuhl, also die Berater waren. Und das haben wir zum ersten Mal erlebt. Und da war es eigentlich, das ist also so ein ganz simples Beispiel dafür, dass die das genutzt haben, die Rollstuhlfahrer. Die hatten natürlich sofort einen Draht zu Nils. Die haben sich da so komplett verstanden. In 5 Minuten wussten die, was der für einen Rollstuhl braucht und dass er natürlich einen Aktivrollstuhl braucht, weil er ja mit mir aktiv unterwegs ist. Also dass es ganz andere Einstellungen braucht. Wir haben dann so einen Vorrat noch gekriegt. Das kann man da vorne hinstecken. Da kommt man dann auch über Kopfstein. Pflaster und Kies und Waldwege und das war für uns sowas, wo wir weiter hinterher gesagt haben, ja, das ist jetzt gelungene Inklusion. Es ist eben auch so, wo wir sagen, ja, der Wert der Menschen, die diese Behinderung haben, der ist eben der, dass sie genau wissen, wovon sie sprechen und dass sie sofort den Draht finden und das war natürlich ein Mehrwert für den Geschäftsführer. der natürlich genau das gebraucht hat, wirklich Leute, die sich mit dem Thema auskennen. Und auch wenn die natürlich bei weitem, also mir kommt ein normaler Rollstuhlfahrer überhaupt nicht behindert vor, weil der kann ja rumrollen selbstständig, der sieht ja, wohin er fährt. Und bei Nils mit der Mehrfachbehinderung ist es viel, viel komplizierter. Und dennoch, ja, du hast dich sofort so wohl gefühlt. Wir sind dann auch noch ein paar Mal einfach mal so hin, wegen einer Schraube und so, weil es einfach so schön war dort. Also so, weil man sich so gut bedient gefühlt hat und so verstanden. Ja, und das war das eigentlich ein ganz simples Beispiel.
Ja, also wir haben oft die Tendenz, was nicht gleich ist, wie wir es sind.
Wir haben oft die Tendenz, was nicht gleich ist, wie wir es sind.
Zu sagen, der hat Defizite.
Der hat Defizite, sagen wir dann.
Wie ist es schon ein paar Mal passiert, wenn ich mit Berauschers gesprochen habe?
Mir ist es schon ein paar Mal passiert, wenn ich mit
Personalchefs
gesprochen habe.
Dann hieß es immer, ja, was kann der Behinderte nicht?
Dann hieß es immer, ja, was kann der Behinderte alles nicht?
Also der Fokus war voll auf dem, was
Der Fokus war voll auf dem, was nicht geht.
Und es gibt ein scheußliches Begriff, Menschen, die Minderleister.
Es gibt einen scheußlichen Begriff, nämlich die Minderleister. Und ja, genau. Oder auch Invalide ist ja auch sowas, so ein Begriff, ja.
Schaut, dass man hingeht und sagt, was könnte aufgrund ihrer Behinderung besonders gut?
Ja, statt dass man hingeht und sagt, was können Sie aufgrund Ihrer Behinderung besonders gut?
Und was können Sie aufgrund Ihrer Behinderung sogar besser als ein Nichtbehinderter?
Oder was können Sie aufgrund Ihrer Behinderung sogar besser als ein Nichtbehinderter?
Und das Beispiel, was Peter gemacht hat mit der Mühleisen,
um sie gleich zu nennen, ja. Ja, genau, Reha, Mühleisen.
So, da war der Blick auf dem, was besonders
gut ist. Genau, da war der Fokus auf dem, was besonders gut ist.
Und so könnte man auch vorgehen, wenn wir so machen mit Menschen, die andere kulturelle Hintergründe haben.
Und so können wir auch vorgehen, wenn wir mit Menschen zusammenkommen, die einen anderen kulturellen Hintergrund haben. Also Inklusion gilt nicht nur für behinderte Menschen, sondern es gilt eben auch für Menschen aus anderen Kulturen. Ich habe das Gefühl, wir sollten langsam zum Schluss kommen. Das ist okay. So ein bisschen, ne? Also, ja, und dann können ja die Leute noch Fragen stellen. Du hast die vier Leitsätze, du wolltest es einfach nochmal so in so vier knackige, kurze Leitsätze zusammenfassen. Weil, ja.
Also, wir haben Achtsamkeit.
Wir haben Achtsamkeit, da wäre unser Leitsatz dazu. Beachte die Bedürfnisse deines Gegenübers genauso wie deine eigenen.
Wir haben die Entschleunigung.
Entschleunigung. Gib dir Zeit, um zu erkennen, wo du stehst und wo dein Weg weitergeht.
Wir haben die Ressourcenorientierung.
Wir haben die Ressourcenorientierung. Richte dein Augenmerk auf Stärken und bleibe lösungsorientiert.
Und wir haben die Beziehungsfähigkeit.
Entdecke die Vielfältigkeit deines Gegenübers immer wieder neu, um gemeinsam zu wachsen.
Damit
möchten wir für heute unser Referat beenden.